www.ko.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Danach bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie insofern so nah ein Gespräch mit der neuen Projektleiterin von PASCH Korea, Sophie Marella. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Letzte Verhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon am 25. Februar. Gespräche zwischen Regierung, Regierungspartei und Opposition bleiben ohne greifbares Ergebnis. Südkorea fordert von USA Zollausnahmen und Fortbestand von Halbleitersubventionen. Das Verfassungsgericht will die letzte mündliche Verhandlung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Yoon Suk-yeol am 25. Februar durchführen. Die Verhandlungen gehen damit 73 Tage nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags in der Nationalversammlung am 14. Dezember zu Ende. Der amtierende Leiter des Verfassungsgerichts, Moon Hyung-bae, teilte zum Abschluss der 10. Verhandlung am Donnerstag mit, dass der nächste Termin für 14 Uhr am 25. Februar anberaumt worden sei. Dann würden die Schlussplädoyers beider Seiten und die Schlusserklärung des Angeklagten angehört. Mit einem Urteil des Verfassungsgerichts wird Mitte März gerechnet. Regierung, Regierungspartei und Opposition haben am Donnerstag über die Staatsangelegenheiten gesprochen, eine konkrete Einigung aber verfehlt. Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok, der Präsident der Nationalversammlung Woo Won-sik, der Interimschef der regierenden Partei Macht des Volks Kwon Yong-se und der Vorsitzende der Demokratischen Partei Lee Jae-myung kamen zu Beratungen am Parlamentssitz zusammen. Das zweistündige Gespräch drehte sich um die zentralen Streitthemen Nachtragshaushalt, Ausnahmeregelungen für die maximale Wochenarbeitszeit von 52 Stunden in einem Halbleitersondergesetz und Rentenreform. Über die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts waren sich die Teilnehmer einig. Das Thema soll auf der Arbeitsebene weiter erörtert werden. Auch zur Rentenreform konnten weitere Diskussionen vereinbart werden. Mit Blick auf das Halbleiter-Sondergesetz forderte Choi Ausnahmen von der 52-Stunden-Woche. Ihr teilte der Forderung jedoch eine Absage. Südkorea hat die USA offiziell aufgefordert, südkoreanische Unternehmen von geplanten Zollerhöhungen auszunehmen und an Fördermaßnahmen für Halbleiterunternehmen festzuhalten. Der stellvertretende Handelsminister Park Jong-won übermittelte diese Position während seines Besuchs in Washington vom 17. bis 19. Februar. Er traf sich mit Vertretern des Weißen Hauses, des Handelsministeriums, des US-Handelsbeauftragten, des Kongresses sowie Experten von Denkfabriken. Park betonte, dass südkoreanische Unternehmen mit hohen Investitionen und neuen Arbeitsplätzen einen wesentlichen Beitrag zur US-Wirtschaft leisteten. Zudem verwies er auf das bestehende Freihandelsabkommen, unter dem bereits fast alle Zölle zwischen beiden Ländern abgeschafft wurden. Vor diesem Hintergrund forderte er Südkorea von wechselseitigen Zöllen sowie Abgaben auf Stahl und Aluminium zu befreien. Darüber hinaus drängte Park die US-Kongressmitglieder dazu, weiterhin ein freundliches politisches Umfeld für südkoreanische Unternehmen zu schaffen, insbesondere durch die Unterstützung im Rahmen des Inflation Reduction Act und des Chips and Science Act. Das Multilateral Sanctions Monitoring Team, MSMT, ein neuer Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen, hat am Mittwoch in Washington das erste Treffen seines Lenkungsausschusses abgehalten. MSMT wurde auf Vorschlag Südkoreas im vergangenen Oktober gegründet. Anlass war der Ablauf des Mandats einer Expertengruppe des Nordkorea-Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats. Eine Verlängerung des Mandats war im russischen Veto gescheitert. Am MSMT sind 11 Länder beteiligt. Neben Südkorea sind dies Australien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, die Niederlande, Neuseeland, Großbritannien und die USA. Das Gremium soll auf der Grundlage eigener Untersuchungen Berichte über Nordkoreas Sanktionsverstöße und Umgehungsversuche verfassen. Auch erfolgreiche Beispiele der Durchsetzung von Nordkorea-Sanktionen sollen in den Berichten vorgestellt werden. Auf diese Weise soll eine gewissenhafte Umsetzung der Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea unterstützt werden. Der erste Bericht könnte schon in diesem Frühjahr vorgelegt werden. Das Hohe Kommissariat für Menschenrechte der Vereinten Nationen, OHCHR, hat sich dagegen ausgesprochen, die nordkoreanischen Kriegsgefangenen in der Ukraine wider ihren Willen nach Nordkorea zurückzuführen. Die entsprechende Äußerung machte die Sprecher des Hohen Kommissariats Liz Throssell am Donnerstag gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America. Das humanitäre Völkerrecht verlange, dass Kriegsgefangene jederzeit menschlich behandelt würden und ihre Ehre unter allen Umständen geachtet werde, sagte sie. Sie forderte die ukrainischen Behörden auf, ihren Verpflichtungen nach dem Grundsatz der Nichtzurückweisung gebührend Beachtung zu schenken. Der Grundsatz der Nichtzurückweisung ist in der Genfer Flüchtlingskonvention und der Antifolterkonvention verankert. Das Prinzip verbietet die Rückführung von Personen in ein Land, in dem ihnen Verfolgung droht. Die Außenminister der MIGTA-Staaten sind am Donnerstag in Johannesburg, Südafrika, zu einem Gipfel zusammengekommen. MIGTA ist eine Partnerschaft zwischen Südkorea, Mexiko, Indonesien, der Türkei und Australien. Das Treffen fand am Rande der G20-Außenministerkonferenz in Südafrika statt. Dabei übernahm Südkorea den MIGTA-Vorsitz von Mexiko. In ihrer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen bekräftigten die Minister ihr Engagement bei globalen Krisen wie dem Gaza-Konflikt, dem Ukraine-Krieg und der Nordkorea-Frage. Sie betonten außerdem die Grundprinzipien der MIGTA-Partnerschaft für die Förderung von Demokratie, Völkerrecht und Multilateralismus. Der neue Schweizer Botschafter in Nordkorea, Jörg Stefan Burri, hat offiziell sein Amt angetreten. Laut der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA überreichte er am Donnerstag sein Beglaubigungsschreiben an den Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung, Choi Ryong-hae. Choi nahm dies im Namen von Machthaber Kim Jong-un entgegen. Seit der teilweisen Aufhebung der Corona-bedingten Grenzschließung im August 2023 ist die Schweiz damit das dritte westliche Land, das wieder einen Botschafter nach Pyongyang entsendet. Zuvor hatten bereits Schweden und Polen im September bzw. November 2024 ihre diplomatischen Vertretungen in Nordkorea wiedereröffnet. Nach Angaben des südkoreanischen Vereinigungsministeriums unterhalten derzeit 16 Länder eine Botschaft in Nordkorea. Die Polizei hat zusätzliche Ermittlungen gegen Präsident Yoon Song-yeol wegen des Verdachts der Störung einer Amtshandlung eingeleitet. Er soll unter Einsatz des präsidialen Sicherheitsdienstes im Januar versucht haben, die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen ihn zu vereiteln. Dies teilte das Sonderermittlungsteam der Polizei am Freitag mit. Beim Auslesen des beschlagnahmten Handys des stellvertretenden Leiters des Sicherheitsdienstes Kim Song-hun stießen die Ermittler auf Hinweise, dass Yoon während eines Versuchs, ihn zu verhaften, den aktiven Einsatz des Sicherheitsdienstes angeordnet habe. Für die Kommunikation nutzten die Beteiligten offenbar den verschlüsselten US-Messenger-Dienst Signal. Allerdings kann Yun aufgrund seiner Immunität als amtierender Präsident nicht wegen Störung einer Amtshandlung strafrechtlich verfolgt werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie heute am 21. Februar To Young In
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Heute ist der internationale Tag der Muttersprache. Mhm. Die ursprüngliche Bezeichnung des koreanischen Alphabets Hangul, die von seinem Erfinder König Sejong stammt, lautet Hunmintongem, aber vor kurzem habe ich gelesen, dass unter den weltweiten K-Pop-Fans seit ein paar Jahren das sogenannte Tolmintongem, eine Zusammensetzung aus Idol, also die K-Pop-Gruppen, und Hunmintongem gängig sei. Mhm. Es handelt sich um einen Sammelbegriff für koreanische Wörter, die besonders in der globalen K-Pop-Community beliebt sind und von den Fans lieber in romanisierter Form statt in ihrer eigenen Sprache übersetzt benutzt werden, damit die Nuancen und der Humor der originalen Sprache nicht verloren gehen. Es ist interessant zu sehen, wie sich die koreanische Sprache in der Welt immer stärker verbreitet.
Mhm. Anfang des Jahres wurde auf der Webseite vom Oxford English Dictionary bekannt gegeben, dass 7 koreanische Wörter zum Wörterbuch hinzugefügt worden sind. Und zwar die Wörter Talkona, eine Süßspeise aus Zucker und Backsoda, die durch die Netflix-Serie Squid Game bekannt wurde. Dann Mangnae, das ist das jüngste Geschwisterchen, was wohl in der K-Pop-Szene ein bekanntes Wort für das jüngste Mitglied einer Idol-Gruppe ist. Dann das Wort Norepang.
Yay!
Damit kennst du dich aus. Also wörtlich übersetzt Singraum oder Karaoke-Bar. Dann das Wort Hyung. Das ist die Anrede für den älteren Bruder oder für einen älteren männlichen Freund. Jjigae, eine Art Eintopf. Tteokbokki, das sind Reiskuchen in süß-scharfer Soße, ein beliebtes Streetfood. Und auch Pansori, der epische Sologesang in der traditionellen koreanischen Musik. Diese Wörter stehen also jetzt im Oxford English Dictionary. Aber auch schon einige Jahre zuvor wurden 26 Wörter registriert, zum Beispiel K-Drama, Hallyu, Mokbang und Taebak. Taebak, das kennen Sie vielleicht wortwörtlich, bedeutet das großer Erfolg. Und heute wird es oft als Ausruf der Überraschung benutzt, wenn was Unerwartetes passiert oder wenn man besonders begeistert ist über etwas Erfreuliches.
Mhm. Es gibt übrigens auch einige deutsche Wörter, die vor längerer Zeit ins Koreanische übernommen wurden und bis heute noch im Alltag gebräuchlich sind. Dazu gehört zum Beispiel das Wort Arbeit, auf Koreanisch ausgesprochen Arbeit. Das Wort soll schon seit den 1940er Jahren verwendet worden sein und steht speziell für einen Teilzeitjob oder einen Studentenjob. Oder unter den jüngeren Leuten wird öfter die Abkürzung Alba verwendet. Um die gleiche Zeit soll auch das Wort Gips den Weg in den koreanischen Sprachgebrauch gefunden haben, was auch dem originalen Sinn gemäß benutzt wird, wie auch das Wort Allergie. Allerdings ausgesprochen, Allergie. Mhm. Doppelgänger ist auch ein ziemlich übliches Wort und die Namen vieler Bierkneipen in Korea enthalten das deutsche Wort Hof, angelehnt an das deutsche Hofbräuhaus.
Ja, so sieht das aus. Und wir wollen jetzt mal sehen, was aus dem deutschsprachigen Raum bei uns an Post angekommen ist, die Post unserer Hörerfreunde. Über die Schneckenpost haben wir mehrere Empfangsberichte von Martin Kienzler aus Rheinfelden erhalten, der uns unter anderem am 27. Januar mit seinem National Proceed 2800 mit Teleskopantenne mit SINPO 44434 gehört hat.
Ein weiterer Empfangsbericht kam von Klaus Huber aus Kapfernbad Griesbach, der am 10. Januar mit seinem Texon S2000 mit 30 Meter Langdrahtantenne einen Empfang von Sympo 45444 verzeichnet hat. Außerdem fügte er noch hinzu: Ich freue mich wieder auf eure Sendungen im neuen Jahr. Bringt mal wieder ein koreanisches Kochrezept.
Tja, welches Rezept könnten wir Ihnen denn diesmal vorstellen? Auf eine gute Idee brachte uns Matthias Meckel aus Deutschland, der uns am 6. Februar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit eingebauter Antenne mit Sinpo 55544 gehört hat. Er schrieb uns nämlich Folgendes.
Schöne Erklärungen zu den Hintergründen der Musikstücke im Programm. Danke. Ich will Ihnen noch eine Erkenntnis mitteilen, die ich seit meinem Umzug nach Deutschland gemacht habe. Es ist aber wohl eher ein Vergleich zwischen der Gegend um Manchester mit der Gegend um Bremen. Hier in Deutschland gibt es im Rundfunk viel mehr Informationen zu Korea. Auch ist es wahrscheinlicher, dass koreanische Musik gespielt wird. In England gab es aber stattdessen viel mehr und vor allem viel besseres koreanisches Essen. Hier wird zum Beispiel Bibimbap mit Hackfleisch gemacht statt mit feingeschnittenem Fleisch und ist sehr lauwarm. Bulgogi ist noch schwieriger zu finden.
Ja, das ist natürlich schade, aber Bibimbap und Bulgogi kann man ja auch leicht zu Hause zubereiten. Und dieses Mal stellen wir unseren Hörern Freunden mal ein Rezept für Bulgogi vor, also dünne Rindfleischscheiben, die in salzig-süßer Sojasauce mariniert gegrillt werden. Vielleicht haben ja einige von Ihnen auch schon Ihr eigenes Rezept. Was Sie dafür brauchen: 350 Gramm Rindfleisch in möglichst dünn geschnittenen Scheiben, eine halbe Zwiebel, zwei Shiitake-Pilze oder auch eine andere beliebige Pilzsorte, 20 Gramm Mohrrüben, eine ganze Frühlingszwiebel, etwas Salz und Pfeffer. Für die Marinade erforderlich sind 3,5 Esslöffel Sojasauce, 2 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Reiswein, 1 Esslöffel fein gehackter Knoblauch, 2,5 Esslöffel Sesamöl und etwas Pfeffer.
Würzen Sie zunächst das Fleisch ganz leicht mit Salz und Pfeffer. Schneiden Sie dann das Gemüse jeweils in Scheiben. Mohrrüben und Pilze sind kein Muss, aber kommen meistens dazu. Geben Sie die Zutaten für die Gewürzsoße in ein Gefäß und vermischen Sie sie gut. Legen Sie dann das Fleisch in die Soße ein. Wenn die Fleischscheiben dicker als 1-2 mm sind, sollten Sie vielleicht das Fleisch für 10 Minuten in der Marinade lassen. Geben Sie danach das Fleisch in eine erhitzte Pfanne. Wenn das Fleisch halbwegs gebraten ist, geben Sie auch noch das Gemüse hinzu. Und das war's auch schon. Vielleicht wäre das etwas fürs Wochenende. Ein Rezept für Bulgogi und andere koreanische Gerichte finden Sie übrigens auch auf der mobilen App von KBS World Radio unter dem Menüpunkt Schon probiert.
Tja, an dieser Stelle legen wir eine kurze Musikpause ein. Auch da geht's ums Essen. Wir hören das Pap Taryong, das Lied vom Essen oder vom Reis, gesungen von der Pansori-Sängerin Jang Moon-hee.
Da시 시작해 밥을 타는 뒤 흥부가 이번에는 Pap Taryong으로 압수를 먹이 든 것이었다. 또 한 통을 들여놓고 당기어라 톱질이야 줄을 쓰고 줄을 쓰고 밥 먹으니 밥 없으면 잤소야.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die nächsten 2 Wochen sind wieder kurz, schreibt Monitor Erich Kröpke. Im Fernsehen zeigt Arte am Mittwoch, dem 26. Februar um 11.55 Uhr das Magazin Küchen der Welt. Thema der Sendung ist ein koreanisches Barbecue mit dem Fleisch des Hanu-Rindes. Eine Wiederholung gibt es am darauffolgenden Donnerstag, dem 27. Februar um 6.50 Uhr am frühen Morgen.
Der zweite Fernsehtipp sind die bekannten Dokumentationen über Nordkorea auf ZDF Info. Dieses Mal kommen sie am Donnerstag, dem 3. März von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr in der Nacht.
Es folgt noch ein Radiotipp. Die Kulturprogramme der ARD, zum Beispiel HR2 Kultur, senden am Mittwoch, dem 26. Februar um 20 Uhr ein Konzert der Bamberger Symphoniker vom 22. Januar dieses Jahres. Neben der 4. Sinfonie des tschechischen Komponisten Jakub Husa erklingt das 5. Klavierkonzert S-Dur Opus 73 von Beethoven. Solist ist der südkoreanische Pianist Choo Song-jin, der mit seinen 30 Jahren schon zahlreiche internationale Musikpreise gewonnen hat.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Im Anschluss daran gibt es noch 2 Tipps von uns. Heute wieder eine neue Folge der Interviewsendung Sofern so nah. Dieses Mal geht es um das Thema PASCH. Die PASCH-Initiative steht für Schulen, Partner der Zukunft und wurde 2008 vom Auswärtigen Amt ins Leben gerufen und verbindet ein weltumspannendes Netz von mehr als 2000 PASCH-Schulen mit besonderer Deutschlandbindung. Das Goethe-Institut betreut rund 600 dieser PASCH-Schulen in den internationalen Bildungssystemen von über 100 Ländern. Dazu gehört auch das Goethe-Institut Korea und im heutigen Interview wird Frau Sophie Marelia als neue Projektleiterin von PASCH Korea mehr darüber erzählen.
Da der nächste Freitag schon wieder der letzte des Monats ist, fällt die Hörerecke an dem Tag aus. An ihrer Stelle hören Sie die Sondersendung Dil Kusha und die Bernsteinkette aus dem Jahr 2019 zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März. Die Sendung widmet sich einer mutigen Familie aus den USA, die 1917 nach Seoul kam und Zeuge der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 und der langjährigen japanischen Gewaltherrschaft in Korea wurde, bevor sie das Land 1942 wieder verlassen musste. Die Tochter Mary Taylor dokumentierte ihre Erlebnisse in der Autobiografie Dil Kusha and Chain of Amber, worauf der Titel der Sondersendung Bezug nimmt.
Ja, soweit dazu und bei uns geht's weiter mit der Post. Per E-Mail haben sich bei uns noch gemeldet Rob ten Boer aus dem niederländischen Heinenoord, der uns am 14. Februar mit seinem JRC NRD 535 mit magnetischer Loop-Antenne mit SINPO 54445 empfangen hat. Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der unter anderem am 15. Februar bei einem sehr guten Kurzwellenempfang bei uns reinhören konnte. Und Mario Schöler aus Bad Blankenburg, der am 12. Februar mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne einen Empfang von SINPO 45444 verzeichnet hat.
Am 15. Februar schrieb uns Monitor Michael Lindner aus Gera folgendes. Herzliche Grüße aus Bayahibe La Romana in der Dominikanischen Republik. Wir sind hier für einige Wochen bei unseren Kindern zu Besuch. Auch wollen wir sehen, wie unsere beiden Enkel heranwachsen. Der Kleinste, unser Florian, wird in wenigen Tagen 2 Jahre alt. So können wir den Geburtstag zusammen feiern. Heute werde ich versuchen, KBS hier zu empfangen auf der 3955 Kilohertz. Allerdings ist die Uhrzeit hier dafür total ungünstig, 16 Uhr Lokalzeit. Ob da Ihre Signale durchkommen, ich bin total gespannt.
Tja, wir hoffen, dass Sie mit dem Empfang Erfolg hatten, lieber Herr Lindner, und wünschen Ihnen eine schöne Zeit mit der Familie. Am 14. Februar meldete sich Monitor Lothar Rennert aus Berlin, der uns in seiner E-Mail Folgendes schrieb. Bei uns hat es über Nacht geschneit, circa 10 Zentimeter. Den ganzen Tag rieselt leise der Schnee. Es ist seit einigen Jahren wieder das erste Mal, dass ich eine geschlossene Schneedecke sehe. Der Mensch freut sich und auch die Kinder wissen, wozu der Schnee da ist. Sie haben einen Schneemann gebaut. Bauen die Kinder in Korea eigentlich auch Schneemänner?
Na klar. Mhm. Die Kinder sind wohl am glücklichsten, wenn es schneit. Aber es gibt auch Erwachsene, die ihren künstlerischen Talenten freien Lauf lassen und sogar aufwendige Schneeskulpturen hervorzaubern, worüber dann auch in den Nachrichten und den sozialen Medien berichtet wird. Letztes Jahr hatte ich auch einen gebaut und am nächsten Tag habe ich zu meiner großen Freude und Überraschung neben ihm ein Schneefrauchen gefunden, das wohl irgendjemand aus der Nachbarschaft gebaut hat, damit mein Schneemann nicht so einsam dasteht. Beliebt sind aber seit ein paar Jahren vor allem die sogenannten Schneeballzangen in verschiedenen Formen. Am beliebtesten ist wohl noch die Entenform. Die Form am Ende der Zange wird mit Schnee gefüllt, dann wird zugedrückt und der Schnee zusammengepresst. Und beim Öffnen der Zange zeigt sich dann ein Schneeball bzw. eine Schneefigur in der entsprechenden Form, die man auf dem Boden oder sonst wo platzieren kann. Viral gingen vor allem in der Corona-Zeit Fotos von dutzenden Schneeenten, zum Beispiel an Straßen und auf Sitzbänken.
Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 14. Februar wieder übers Internet empfangen und fügte noch hinzu, es war wieder guter Empfang. Danke für die ausführliche Beantwortung meiner Frage über die Ringelnatter. Die Beiträge über den Flughafenausbau und über die Geschwindigkeitskontrolle von Autos in Korea waren interessant.
Wir freuen uns, dass Ihnen die Beiträge gefallen haben, lieber Herr Schanzer. Den ersten Flughafen gab es übrigens hier auf Yeouido, wo unser Sender seinen Sitz hat. Unter der japanischen Kolonialherrschaft diente Yeouido, das genau genommen eine Insel ist, als Stützpunkt des japanischen Militärs. Die japanische Regierung baute hier einen Flugplatz mit einer Fläche von ca. 360.000 Quadratmetern, der nicht nur zu militärischen Zwecken, sondern auch für die Post und die Beförderung von zivilen Passagieren genutzt wurde. Die Inlandsflüge, die in den 1930ern nach und nach angeboten wurden, kosteten 15 bis 36 Won, was in heutigen Wert umgerechnet etwa 180 bis 420 Euro wären.
Nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 wurde der Flugplatz der US-amerikanischen Luftwaffe unterstellt und erst im Jahr 1955 an die koreanische Luftwaffe übergeben. Ein Jahr davor eröffnete die 1948 gegründete erste koreanische Fluggesellschaft, Korean National Airlines, ihre erste internationale Fluglinie, die die Städte Seoul, Taipei und Hongkong miteinander verband. Und der Flugplatz auf Yeouido konnte sich nun als internationaler Flughafen bezeichnen. Danach wurde dieser Flugplatz oder Flughafen auf Yeouido mehrmals umgebaut, um den Anforderungen als internationaler Flughafen nachzukommen. Doch seine Lage am Hanfluss und die ständigen Überflutungen im Sommer machten es unmöglich, den Flughafen weiter an diesem Standort zu belassen. So wurde 1961 der internationale Flughafen nach Gimpo verlegt. Aber auch dort wurde es irgendwann zu eng und seit März 2001 ist Incheon der wichtigste internationale Flughafen des Landes. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seiser stehen heute Heidi Knecht in Dresden, Christoph Fikowski in Berlin, Rico Bube-Förster in Sonnewitz, Thomas Marschner in Wittingen, Andrea Hubel in Boos, Werner Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern, Thomas Kircher in Heilbronn-Untereisesheim, Mathilde Peschkin in Krefeld, Magitta Herklotz in Frauenstein und Igal Benger in Ochtrup. Zum Geburtstag wünschen wir Ihnen alles erdenklich Gute, Gesundheit, Glück und Freude am Leben.
Unser Geburtstagsständchen trägt heute den Titel Küdäge an dich und wird gesungen von Muhan Kedo.
Das Mondneujahr begann in diesem Jahr am 29. Januar. Nach dem chinesischen Tierkreis ist 2025 das Jahr der Holzschlange. In der chinesischen Astrologie wird jedes Jahr einem Tierzeichen und einem der fünf Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall oder Wasser zugeordnet. 2025 ist nun das Jahr des Elements Holz, was bedeutet, dass alle in diesem Jahr Geborenen das Tierkreiszeichen Schlange tragen. Die Schlange gilt in der chinesischen Kultur als Symbol der Weisheit und des Glücks. In Kombination mit dem Element Holz wird diese Bedeutung verstärkt, was zu positiven Tendenzen für das Jahr 2025 führt. Holz steht für Wachstum, Entwicklung und Veränderung, was wiederum darauf hindeutet, dass das Jahr von neuen Möglichkeiten und Transformationen geprägt sein könnte. Nun, in Deutschland stehen Wahlen an, in den USA haben wir ebenso eine neue Regierung. Bei der Auseinandersetzung in der Ukraine ist nun auch diplomatische Bewegung hineingekommen. In unserem Nachbarland Österreich gab es auch Wahlen und sehr viele Turbulenzen und auch gab es im vergangenen Jahr in Korea eben solche. Ich bin zwar kein Verfechter der Astrologie, aber dennoch hoffen wir auf gute und vor allem bessere Zeiten. Doch zurück zu Solar und dem Mondzyklus. Diese Feierlichkeiten zum Neujahrsfest sind eng mit diesem Zyklus verbunden. Ein Mondjahr hat ungefähr 354 Tage, also 12 mal 29,5. 29,5 Tage ist der Umlauf des Mondes um die Erde. Dies führt zu einer Differenz von 11 Tagen zwischen einem Sonnenjahr und einem Mondjahr. Auch im christlichen Kalender werden manche Feiertage über den Mondkalender definiert. So ist zum Beispiel Fasching und dessen Ende, der Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit, ebenso wie Ostern und Pfingsten am Mondkalender orientiert sind und jedes Jahr an einem etwas anderen Datum stattfinden. Während es in Deutschland zu bestimmten Festen bestimmte traditionelle Bräuche, Riten und Speisen gibt, ist das in Korea nicht anders. Während Seollal, dem koreanischen Neujahrsfest nach dem Mondkalender, was ein sehr hoher Feiertag ist, wird traditionell Tteokguk gegessen. Guk steht im Koreanischen für den Begriff Suppe. Tteokguk wird gegessen, um gutes Glück und Wohlstand im neuen Jahr zu fördern. Die weißen Reisbreischeiben symbolisieren dabei Reinheit und Sauberkeit, was den Wunsch nach einem fruchtbaren und erfolgreichen Jahr unterstreicht. Das Essen von Tteokguk ist auch mit dem Brauch verbunden, das eigene Alter zu zählen. In der koreanischen Kultur wird man am Neujahr um ein Jahr älter und das Essen dieser Suppe markiert diesen Übergang. Es ist eine Art, den Neuanfang zu feiern und die Hoffnung auf ein gutes Jahr zu setzen. Während Seollal versammeln sich die Familien, um gemeinsam Tteokguk zu essen und Ahnenriten durchzuführen. Dabei wird die Suppe oft den Vorfahren als Teil des gemeinsamen Mahls angeboten, was die familiären Bindungen wiederum und den Respekt vor den Vorfahren stärkt. Insgesamt ist Tteokguk ein zentrales Element der Feierlichkeiten zu Seollal und trägt zur Schaffung einer festlichen und bedeutungsvollen Atmosphäre bei. Doch aus was besteht Tteokguk? Nun, die Suppe besteht aus Garret-Tteok, einem langen, dünnen Reisteig, der in Scheiben geschnitten ist. Sie wird typischerweise mit einer klaren Brühe serviert und enthält oft geschnetzeltes Fleisch, Frühlingszwiebel und manchmal auch andere Zutaten wie Gemüse und Ei. Regionale Unterschiede sind natürlich möglich. Die Unterschiede können in den verwendeten Zutaten, der Brühe selbst, den Gewürzen und den Beilagen liegen. In einigen Regionen wird zum Beispiel die Brühe eher aus Rindfleisch zubereitet, in anderen Hühner- oder Fischbrühe verwendet. Dies beeinflusst den Geschmack und die Textur der Suppe. Auch die Art der Reiskuchen kann variieren. Diese regionalen Variationen spiegeln die kulinarische Vielfalt Koreas wider, wie wir sie auch beim Kimchi kennen. Ich habe Tteokguk selber einmal gegessen, als ich an Seollal in Korea war. Es war ein interessanter Geschmack. Bei mir war, ich glaube, Rindfleisch drin und sie war sehr stark gewürzt. Das ist wahrscheinlich abhängig gewesen, weil ich damals Minbak gemacht habe, wie die Familie es entsprechend zubereitet hat. Es war aber auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis und ich möchte es nicht mehr missen. Ja, mit diesen Gedanken zu Tteokguk, dem Mondkalender und der koreanischen Küche möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich verbleibe mit den besten Grüßen aus Freiburg, euer Monitor Thomas Schneider.
So, das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요, 영인 begrüßt Sie zu Alltagskoreanisch. Die folgende Szene aus der Liebeskomödie Discovery of Love war unser Stoff der Woche.
나중에 다시 연락드리죠.
아, 휴일인데 유 실장님 너무 바쁘시다. 얼른 들어가 쉬세요.
멀리 안 나갑니다.
Juno ist in seine Mitbewohnerin Sul verliebt und sieht in Teamleiter Yun einen Rivalen. Zufällig sieht er, wie Teamleiter Yun gegenüber Sul seine Gefühle für sie zum Ausdruck bringt und stürmt herein, damit Sul ihm nicht antworten kann. Den unzufriedenen Teamleiter Yun schickt er schleunigst aus dem Haus, aber denkt nicht daran, ihn bis zur Tür zu begleiten. So ruft er ihm lediglich zu, »Molli annagamnida«, noch einmal, »Molli annagamnida«, Auf Deutsch, ich verabschiede mich von Ihnen hier. Das ist unser formell höflich formulierter Ausdruck der Woche gewesen. Die nicht höfliche vertraute Variante dazu lautet Bolli Annaga. Noch einmal. Bolli Annaga. Hier noch einmal die formell höfliche Form im O-Ton.
Bolli Annaga. Bolli Annaga. Bolli Annaga.
Als nächstes haben wir uns den Satz 나중에 다시 연락드리죠 von Teamleiter Jun zusammen angeschaut. 나중에 ist eine Kombination aus dem Nomen 나중 für spätere Zeit und der Postposition 에 für zu, an und bedeutet demnach einfach zur späteren Zeit, später. Das Adverb 다시 für wieder bezieht sich auf die nachgestellte Verbform 연락드리죠. 연락드리죠 setzt sich zusammen aus dem Verbstamm 연락드리, des honorativen Verbs 연락드리다 für jemanden kontaktieren, der Verbendung 지 für Vorschläge und dem Höflichkeitssuffix 요. Der komplette Satz 나중에 다시 연락드리죠 steht also für Ich kontaktiere Sie später wieder. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
나중에 다시 연락드리죠. 나중에 다시 연락드리죠. 나중에 다시 연락드리죠.
Zuletzt haben wir uns noch den Ausdruck 쉬세요. Ich wiederhole 쉬세요 für ruhen Sie sich aus zusammen angeschaut. 쉬세요 besteht aus dem Verbstamm 쉬 des Verbs 쉬다 für sich ausruhen und der informell höflichen Imperativendung 세요. Gegenüber Freunden und Jüngeren, die Sie duzen, brauchen Sie nur die nicht höfliche Imperativendung o an den Verbstamm shi des Verbs shida für ausruhen anzuhängen. Das wäre dann shio. Noch einmal shio. Und zum Schluss noch einmal alles von vorne. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
So fern, so nah. Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung So fern, so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Bildung ist nicht nur das Fundament einer Gesellschaft, sondern auch eine Investition in die Zukunft. Mit diesem Leitgedanken setzt sich das Goethe-Institut in Korea dafür ein, die deutsche Sprache im Bildungssystem zu stärken und ihr eine größere Präsenz zu verleihen. Ein zentrales Projekt in diesem Kontext ist die Initiative Schulen Partner der Zukunft, PASCH, die den Deutschunterricht an Schulen fördert und zugleich den interkulturellen Austausch sowie die Vernetzung im Bildungsbereich intensiviert. Heute sprechen wir mit der neuen Leiterin der PASCH-Initiative Korea, Sophie Marelia. Sie sprach über ihre Eindrücke nach den ersten 3 Monaten in Korea, die Schwerpunkte der PASCH-Initiative und den aktuellen Stand der PASCH-Schulen im Land. Guten Tag, Frau Sophie Marelia. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie sich bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen?
Natürlich gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Sophie Marelia. Ich bin jetzt seit Ende November, Anfang Dezember für das PASCH-Projekt, die PASCH-Initiative am Goethe-Institut hier in Seoul zuständig. Davor habe ich meinen Master in Deutsch als Fremdsprache in München absolviert, habe währenddessen und danach auch selbst als Deutschlehrkraft gearbeitet, bin zwischendurch mal ins Content-Management gegangen und habe dann meinen Weg in die Zentrale des Goethe-Instituts in München gefunden und von dort aus den Sprung nach Korea gewagt.
Wie haben Sie sich in dieser neuen Rolle bisher eingelebt?
Ja, also ich kannte die PASCH-Initiative schon aus meiner Zeit in der Zentrale, aber es ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man dann tatsächlich vor Ort ist. Es gab viel zu lernen, viele Informationen und ich wurde auch direkt in ein großes Event eingespannt, als ich eingekommen bin. Also wie man so schön sagt, wurde ich ins kalte Wasser geworfen. Aber die Kolleginnen und Kollegen am Goethe-Institut sind wirklich, wirklich, wirklich nett und überaus hilfreich. Und dadurch ist der Einstieg trotz der Informationsflut am Anfang sehr gut gelungen, würde ich sagen.
Und wie sieht es mit Korea dann selbst aus? Welche Eindrücke haben Sie in den letzten 3 Monaten gewonnen?
Ja, also ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel gesehen und gleichzeitig irgendwie auch gar nichts. Also in Seoul selbst habe ich eher erstmal so ein bisschen auf Basis von Spaziergängen verschiedene Stadtviertel erkundet, war auch an 1-2 historischen Städten. Die Dienstreise hat mich sogar schon nach Jeju geführt. Aber es gibt in Südkorea noch so, so viel mehr zu entdecken. Also ich habe wirklich, ich glaube, die Oberfläche nicht einmal angekratzt und freut mich, dass ich das die nächsten Jahre einfach Stück für Stück noch weiter erleben kann.
Nun möchten wir etwas genauer auf Ihre Tätigkeit eingehen. Für diejenigen, die mit der PASCH-Initiative noch nicht vertraut sind, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick in die Initiative geben.
Vielleicht starten wir bei den Grundlagen. Also PASCH steht für Schulen, Partner der Zukunft. Und dahinter verbirgt sich eine bildungspolitische Initiative, die im Jahr 2008 vom Auswärtigen Amt unter dem damaligen Außenminister und heutigen Bundespräsidenten, Herrn Frank-Walter Steinmeier, ins Leben gerufen wurde. Man wollte damals ein Netzwerk aus ungefähr 1000 Schulen aufbauen, aber das haben wir heute bei weitem überschritten. Also heute betreuen wir zusammen mit dem Pädagogischen Austauschdienst und der Zentrale für Auslandsschulwesen über 2000 Schulen weltweit. Davon betreut das Goethe-Institut ungefähr 700 mit weltweit über 250 Schülerinnen und Schülern und über 2000 Deutschlehrkräften. So auch halt hier in Korea. Und die Hauptziele von PASCH, wenn man sie runterbricht auf 3, wären einmal Vernetzung von Kultur, Sprachen und Menschen, die Förderung von der deutschen Sprache im Ausland und auch die Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes.
Welche konkreten Aufgaben übernehmen Sie dann als Projektleiterin von PASCH Korea?
Das sind einige. Zu meinen Hauptaufgaben gehört aber vor allem die intensive Betreuung der Schulen, also sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler, und die Sicherstellung eines qualitativen Deutschunterrichts an den Schulen. Das machen wir auf unterschiedliche Arten und Weisen, aber zum Beispiel hospitiere ich auch im Unterricht, organisiere Stipendien sowohl für Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler. Ich konzipiere und führe verschiedenste Veranstaltungen durch oder nehme auch die Deutschprüfungen an den Schulen ab. Das bringt natürlich alles auch einen relativ hohen oder viel Verwaltungsarbeit und Organisationsaufwand mit sich. Und da bin ich unserem Projektkoordinator auch sehr, sehr dankbar, dass der mich da so tatkräftig unterstützt.
Gibt es Aspekte, auf die Sie in Ihrer Arbeit in Korea besonders Wert legen?
Ja, also so lange bin ich ja jetzt noch nicht da und ich finde auch vieles gerade noch für mich heraus. Aber 2 Dinge, die mir besonders wichtig sind im Hinblick auf die Schüler. Einerseits ist den Schülern zu zeigen, dass es sich lohnt, Deutsch zu lernen. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es nicht immer die leichteste Sprache zu lernen und dass das auch Spaß machen kann. Und im Hinblick auf die Lehrer ist mir wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Also natürlich habe ich hier den Arbeitsauftrag, qualitativen Unterricht zu sichern. Das heißt, ich schaue mir natürlich auch an, wie der Unterricht abläuft, gebe mein Feedback dazu. Aber ich denke, man darf nicht vergessen, dass hier auch 2 verschiedene Schulkulturen aufeinandertreffen. Und ich denke, wenn wir in einem aktiven Austausch miteinander bleiben, findet man das richtige Mittelmaß, mit dem alle gut arbeiten können.
Auf welche Weise fördert PASCH die Deutschlehrkräfte sowie die Schülerinnen und Schüler an den PASCH-Schulen?
auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weisen. Also ich glaube, das ist auch immer sehr abhängig vom jeweiligen Projektmanager oder der Managerin. Also man könnte sagen, PASCH ist ein bunter Blumenstrauß an ganz, ganz vielen verschiedenen Angeboten.
Ein schöner Ausdruck.
Ja, um vielleicht ein paar zu nennen. Also die Lehrkräfte unterstützen wir beispielsweise in Form von Stipendien, sei das ein Deutschkurs, um das eigene Deutsch einfach noch mehr zu festigen, oder auch Fortbildungen in Didaktik, KI, also jegliche unterrichtsbezogenen Themen, die für die Lehrkräfte relevant sind. Wir stellen den Schulen auch Lehrmittel zur Verfügung, also Bücher, Zeitschriften, Lizenzen für technische Anwendungen. Und es gibt mit den Lehrkräften regelmäßige Meetings oder auch Konferenzen, in denen wir halt akute Probleme oder Hindernisse besprechen können. Also beispielsweise beschäftigt uns aktuell in Korea insbesondere die Bildungsreform, die den Unterricht der zweiten Fremdsprache jetzt erst ab der 11. Klasse an den Highschools erlaubt. Und das bringt natürlich für unsere Schulen auch viel Veränderung mit sich. Und da ist gerade sozusagen ja die Suche nach der passenden Lösung für jede Schule auf der Agenda. Die Schülerinnen und Schüler bekommen von uns ebenfalls Stipendienangebote, hier mehr mit dem Fokus auf Deutsch. Mhm. Es gibt auch die Lern- und Austauschplattform PASCH.net. Da finden die Kinder zum Beispiel auch noch weitere Materialien. Sie können sich für Wettbewerbe anmelden oder auch einfach schauen, was machen denn die Schülerinnen und Schüler weltweit so für Projekte. Und selbstverständlich soll PASCH auch einfach Spaß machen und nicht nur reines Deutschlernen sein. Also, und ich glaube, hier ist auch der Punkt, wo so ein bisschen die kreative Freiheit in das Projekt kommt, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen und ich so schätzen. Wir können wirklich Events zu so vielen deutschlandbezogenen Themen machen, und sei das mit Kultur, mit Musik. Es kann ums Essen gehen, um Festlichkeiten. Genau, also daher der bunte Blumenstrauß.
Sie haben gerade ganz kurz das PASCH.net erwähnt. Mhm. Gibt es vielleicht auch ein bestimmtes Austauschprojekt zwischen koreanischen Schülerinnen und Schülern und internationalen Schülerinnen und Schülern?
Es gibt immer wieder Projekte für alle PASCH-Schülerinnen und Schüler weltweit. Aktuell zum Beispiel haben wir gerade ausgeschrieben, das hat die Kollegin in den USA, wenn ich mich richtig erinnere, angestoßen. Mhm. Das ist ein Postkartenprojekt, das schon einmal durchgeführt wurde, wo wir Klassen aus den verschiedenen Ländern in Kontakt bringen, und dann wird meist zu einem bestimmten Thema werden Postkarten gestaltet, die die Kinder dann untereinander austauschen.
Welche Schulen in Korea sind derzeit Teil des PASCH-Netzwerks und wie viele sind es insgesamt?
Aktuell betreuen wir hier in Südkorea 6 PASCH-Schulen. Mhm. Das ist einmal die Daejeon-Fremdsprachen-Oberschule, mhm, die Iwa-Mädchen-Fremdsprachen-Oberschule, die Iwa-Mädchen-Oberschule, die Samsung-Mädchen-Oberschule auf Jeju, mhm, die Seoul National University-Oberschule und die Hankuk-Akademie für Fremdsprachen. Genau, und an diesen 6 Schulen sind aktuell ungefähr 600 Schülerinnen und Schüler, die Deutsch lernen.
Wie steht es derzeit dann um das allgemeine Interesse an Deutsch als Fremdsprache in koreanischen Schulen, also in Nicht-PASCH-Schulen?
Man muss ehrlich sein, dass es in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist. Mhm. Man kann sich das aufgrund verschiedener Faktoren erklären. Also einerseits natürlich ist die Relevanz für das Englische immer noch sehr stark vorhanden, und auch andere Fremdsprachen wie das Chinesische oder das Japanische werden immer mehr gelernt an den Schulen. Das heißt, Deutsch hat halt einfach Konkurrenz bekommen. Mhm. Und was man vielleicht auch bedenken muss, ist gerade jetzt, dass nur noch in der 11. oder ab der 11. Klasse den Unterricht gibt. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich natürlich auch gerade in einer sowieso sehr stressigen Lebensphase. Man bereitet sich auf Hochschulzugänge vor, alle möchten ihre Uni-Prüfungen so gut wie möglich schaffen. Mhm. Und da fällt die Wahl auf die Fremdsprache im Gegensatz zu wissenschaftlichen Fächern manchmal etwas geringer aus, weil das Sprachlernen einfach Zeit und Arbeit mit sich bringt, die man vielleicht nicht immer aufbringen kann.
Gibt es dann besondere Programme, um mehr Schulen dazu zu ermutigen, Deutsch in ihren Lehrplan aufzunehmen, beziehungsweise das Interesse unter Schülerinnen und Schülern zu fördern?
Mhm. Also abseits von PASCH bietet das Goethe-Institut sehr, sehr viele Veranstaltungen, beziehungsweise wir von PASCH arbeiten auch eng zum Beispiel mit den Botschaften der deutschsprachigen Länder zusammen oder auch mit dem DAAD, um außerhalb von PASCH-Schulen auch Angebote bieten zu können, die vielleicht der breiten Masse auch Deutsch erstmal ein bisschen näher bringt und vielleicht auch auf uns aufmerksam macht. Und wir stehen jederzeit gerne sozusagen Schulen für Fragen zur Verfügung und freuen uns natürlich über jeglichen Kontakt.
Leider sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Zum Schluss möchte ich Sie fragen, wie sehen die zukünftigen Pläne für PASCH Korea aus und gibt es neue Projekte oder Entwicklungen, die Sie uns schon verraten können?
Mhm. Also aktuell stecken wir tatsächlich noch mitten in der Planung für 2025, was ich aber vielleicht schon verraten kann. Mhm. Also wir hatten das Postkartenprojekt schon angesprochen. Es soll dieses Jahr auch wieder ein PASCH-Fest geben für die Schülerinnen und Schüler. Aktuell ist ein Stipendium ausgeschrieben für einen dreiwöchigen Kurs in Deutschland, bei dem die Schülerinnen und Schüler auch Universitäten oder Ausbildungsbetriebe kennenlernen. Und was natürlich wieder passiert, sind unsere allseits beliebten Jugendkurse. Das sind auch dreiwöchige Stipendien in Deutschland, bei dem die Jugendlichen einen Deutschkurs haben, aber auch so ein bisschen Sommerprogramm und auch einfach deutsche Jugendliche kennenlernen können, andere Jugendliche aus anderen Ecken der Welt kennenlernen können, die Deutsch lernen. Das passiert auf jeden Fall wieder.
Vielen Dank für das Gespräch heute und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei den bevorstehenden Projekten.
Vielen Dank.
Sie hörten die Interviewsendung So fern, so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Hee-soo.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.